Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Donnerstagmorgen, die 9. Folge ist es schon, aus Alina Bronskis Roman Pi mal Daumen, gelesen von Fabian Busch. Alle Folgen, wann immer Sie das möchten, natürlich in unserer NDR-Kultur-App. Aber jetzt gibt's also eben Folge 9. Das Mathematikstudium nimmt Fahrt auf. Eine Klausur steht an, die Stimmung im Hörsaal ist geladen, die Nervosität verdichtet wie eine Gewitterwolke, weshalb Oskar auch sicherheitshalber mal ein Beruhigungsmittel genommen hat, um die Anspannung ein wenig zu bändigen. Nun lässt das allerdings schon nach. Und Moni, die beiden wohnen ja zusammen, sie deutlich älter als er. Moni hat die ganze Nacht gelernt und ist demzufolge völlig übermüdet. Tiefe Schatten haben sich breit gemacht unter ihren Augen und dann geht die Prüfung los. Und sie sitzt einfach nur da mit geschlossenen Augen. Was macht sie da bloß? Oskar wirft einen Stift nach ihr. Da schreckt sie hoch und fängt an mit der Klausur. Und auch Oskar vertieft sich in die Aufgaben.
Die erste war einfach. Sie fragte nach einer Definition, die jeder vernünftige Mensch sofort aus dem Kopf wusste und alle anderen auf ihren Spickzetteln notiert haben sollten. Es waren leicht verdiente Punkte. Ich las die anderen Aufgaben durch. Einige waren nett, sie fragten nach Beweisen, die enge Verwandte der Beweise aus den Übungsblättern waren. Ich spürte so etwas wie Ärger. Herbst machte es uns zu leicht. Er wollte auch die ewig nöligen Mathematiklehrer im Studium halten, bevor sie auf Kunst umsattelten oder ganz in der Gosse landeten. Ich musste sofort nach der Klausur in seiner offiziellen Vita checken, wo sein Geburtsort lag. Vielleicht war er, Akzent hin oder her, doch kein Osteuropäer. Ich nahm den Stift in die Hand. Er rutschte weg. Ich umklammerte ihn fester. Meine Finger waren unangenehm feucht. Mein laminierter Spickzettel glitt unter der Hand hinweg. Mit einem Mal fehlte mir die Definition, derer ich mir gerade noch so sicher gewesen war. Ich wünschte, ich hätte sie noch einmal nachlesen können. Die Kette der Beweisschritte, die ich bereits für die weiteren Aufgaben geknüpft hatte, riss ab. Ich hörte es in meinem Kopf rasseln. Ich sah auf. Alle. Wirklich alle schrieben, selbst Tom, der das Foto meines Spickzettels ausgedruckt vor sich liegen hatte. Nur Moni schaute mich besorgt an. »Alles klar?« formten ihre Lippen lautlos. Ich schüttelte den Kopf. Alles verschwamm vor meinen Augen. Sie holte übertrieben tief Luft und atmete mit offenem Mund aus. Es sah albern aus. Dann begriff ich, sie machte es mir vor. Es war eine gute Idee, weil ich zwischendurch tatsächlich vergessen hatte, wie man atmet. Ich machte es ihr nach. Die Sicht klärte sich etwas. Ich versuchte im Kopf, die abgerissenen Enden der Beweiskette wieder zusammenzufügen. Es konnte nicht so schwer sein, wenn man wusste, worauf man hinaus wollte. Die einzelnen Glieder glitten dennoch weg, als wären sie eingeölt. Was machte Moni da? Ganz langsam schob sich ein Blatt in meine Richtung. Es waren Lösungen, die sie bereits skizziert hatte. Das Ganze war schreiend, auffällig und daher wahnwitzig. Als ob sie überhaupt so schnell gewesen wäre, als ob sie vor mir die Antworten gewusst hätte. Als ob es bei der Korrektur nicht auffiele, wenn wir blöderweise den gleichen Fehler in unseren Lösungen hätten. Als ob sie für mich riskiert hätte, exmatrikuliert zu werden. Der Assistent spazierte durch die Reihen, ständig die Blickrichtung ändernd, bis Herbst ihn zu sich rief und ihn in ein Gespräch verwickelte, bei dem wir einen Ausblick auf den steifen, auffällig asymmetrischen Assistentenrücken hatten. Ein schwungvoller Wurf und Monis Blatt war bei mir. Es war meine eigene Beweiskette in ihrer kleinen Mädchenschrift, leicht abgewandelt, in der Naivität sofort einleuchtend. Jedes Glied griff ineinander. Es war nahezu genau die Aufgabe aus den Übungsblättern. Immerhin hatte sie sich etwas aus unseren Übungsstunden gemerkt. Ich hatte Moni all das nicht umsonst vorgerechnet. Ich wischte meine Hände am Hoodie ab, trank einen Schluck Wasser und begann zu schreiben. Ich hörte auf, als Herbst mir das Blatt unter der Hand wegzog. Alle anderen waren bereits dabei, ihre Sachen in die Rucksäcke zu packen. Ich hatte die Zeit komplett vergessen. »Sie müssen auch Ihren Spickzettel abgeben.« Herbst ignorierte den Studierendenausweis, den ich ihm zur Identitätskontrolle hinhielt, und entfernte sich mit dem Stapel Blätter unterm Arm. Ich hätte Herbst diese Grausamkeit nicht zugetraut. Statt die Klausurnoten im elektronischen System zu veröffentlichen, hatte er alle Beteiligten per Rundmail persönlich zur Abholung der Ergebnisse einbestellt. In diesem Schreiben stand, dass die Resultate ernüchternd ausgefallen seien. Anschließend wollte Herbst die Lösung im Hörsaal durchsprechen. Danach hatte er eine ganze Stunde für Beschwerden reserviert. »Zitter nicht«, sagte Moni, während wir mit allen anderen vor Herbsts winzigen Büro warteten. »Du wirst schon bestanden haben.« Natürlich hatte ich bestanden. Ich steckte die Hände in die Hosentaschen. »Vielleicht hast sogar du bestanden«, scherzte ich. Sie hatte Apfelschorle und einen Schokoriegel dabei. Ich riss ihr beides förmlich aus der Hand. Die Kommilitonen verschwanden hinter der Tür und kamen sehr schnell wieder heraus, warfen sich weinend in die Arme der wartenden Freunde, reichten die korrigierten Blätter herum. »Und ich dachte, Herbst macht einfache Klausuren.« Moni nahm einem blassen Jüngling die Lösungen aus der Hand. »Eine 4? Gratuliere, du hast bestanden.« »Ich kann es gar nicht fassen.« Der Glückliche taumelte die Treppe hinunter. »Vielleicht ist das hier ein besonders blöder Jahrgang«, mutmaßte ich. »Das Niveau der Studienanfänger sinkt mit jedem Jahr.« Tom rauschte an uns vorbei, Moni im Vorübergehen seine Klausur reichend, eine 5, trotz meines Spickzettels. »Womit hat er denn gerechnet?« Ich schaute ihm hinterher. »Warum bist du nicht einfach still, Kleiner?« Moni nahm die Verpackung des Schokoriegels aus meiner Hand und warf sie in den Mülleimer. »Du bist dran. Soll ich mitkommen?« Ich nickte, plötzlich unfähig zu reden. Sie hielt mir die Tür auf. Ich sank auf den Stuhl vor Herbsts Schreibtisch und hatte Mühe, meinen Namen herauszubringen. Ich war bei der vorletzten Silbe angekommen, als er bereits meine Klausur aus dem Stapel gefischt und mir hingelegt hatte. Ich beugte mich darüber. Das Deckblatt flimmerte und gab die benötigte Information nicht preis. Ich versuchte, die zusammengehefteten Blätter umzudrehen, aber meine zitternde Hand gehorchte mir nicht. Moni blätterte für mich um. »Du hast eine 2-. Toll gemacht!« »Was?« krächzte ich. »Gratuliere«, sagte Herbst. »Eine 2-? Ich wollte nachschauen, aber Moni hielt die Klausur immer noch in der Hand. »Was ist das?« Sie zeigte mir den Stammbaum, den ich von ihrer Familie angefertigt hatte. Es handelte sich um die aktualisierte und kolorierte Fassung. Er war hinter dem Spickzettel an die Klausur geheftet. Wahrscheinlich hatte ich ihn vor der Klausur aus Versehen mit aus der Tasche genommen. Ein Glück, dass das überschüssige, nicht zugelassene Blatt auf meinem Pult nicht als Täuschungsversuch während der Klausur gewertet worden war. »Das ist ein Forschungsprojekt.« Vielleicht war es nicht die ideale Antwort gewesen. Die Klausur rutschte Moni aus der Hand. Herbst fing sie auf, blätterte sie durch und sah mich an. »Sie haben mir einen halben Punkt abgezogen, weil ich vergessen habe, 3 Buchstaben vor die geschweifte Klammer zu schreiben?« fragte ich in der Hoffnung, dass der Ablenkungsversuch funktionierte. »Korrekt«, sagte Herbst. Moni drehte sich wortlos um und verließ den Raum. Herbst räusperte sich. »Sie können sich bei der Wiederholungsklausur verbessern, wenn Sie mögen.« »Gibt es Einsen?« fragte ich. »Ja«, antwortete Herbst. »Jemand war besser als ich?« »Korrekt.« »Wer?« rief ich. »Wer hat eine 1?« Herbst schwieg. Sein Blick wanderte zur Tür, durch die Moni gerade hinausgestürmt war. »Das kann nicht sein«, sagte ich. »Junger Mann«, sagte Herbst, »ist Ihnen auch nur annähernd bewusst, welchen Mist Sie gebaut haben?« Es war mir nicht annähernd bewusst. Ich verstand es wirklich nicht. Trotzdem rannte ich los. Ich holte Moni auf dem Weg zur U-Bahn-Station ein und packte sie am Ärmel ihres Kunstpelzes, damit sie stehen blieb. »Erklär es mir«, bat ich, als sie sich zu mir drehte. »Was habe ich Schlimmes getan?« »Du hast mir nachspioniert«, sagte Moni. »Aber das weißt du doch längst«, sagte ich. »Ich bin kein Untersuchungsobjekt«, schrie Moni. Ich wollte antworten, dass sie das nicht entscheiden könne, ahnte aber, dass das Moni nicht beruhigen würde. »Ich beobachte dich gern. Außerdem sind Stammbäume nichts Ehrenrühriges. Du solltest mal den von Mamas Hengst Lord sehen.« »Und ich dachte, wir sind Freunde«, flüsterte Moni. Jetzt war ich ratlos. »In welcher Welt könnten Menschen wie du und ich Freunde sein? Ich dachte, wir mögen uns.« Ich verstummte. Sie schluckte laut. »Und während ich das dachte, hast du ausgerechnet meine Familie seziert.« »Du sagst das, als ob es was Schlechtes wäre«, murmelte ich. Erst jetzt schaute ich direkt in Monis Gesicht, sah die verschmierte Wimperntusche, die zitternde Unterlippe. Etwas Schlimmeres hätte sie mir kaum antun können. Sie weinte. Als Kind hatte ich es persönlich genommen, wenn Sachen kaputt gingen. Ein beschädigtes Spielzeug, ein abgerissener Knopf oder sogar ein Gerät, dessen Batterie leer war, konnten mich für eine Weile aus dem Gleichgewicht bringen. Dann hatte ich meist keine andere Wahl, als zu schreien. Mit der Zeit hatte ich gelernt, dass zumindest einige Dinge repariert werden konnten. Der Anblick weinender Menschen versetzte mich nach wie vor in einen hoffnungslosen Zustand. Wenn diese Menschen für mich wichtig waren, erwartete ich von ihnen, dass sie darauf achteten, wohlbehalten zu bleiben. Ich hatte meine Mutter nur einmal weinen sehen, als ihr Lieblingspferd eingeschläfert werden musste. Diese Tränen hatte ich als eine Verletzung unseres unausgesprochenen Vertrages empfunden. Sie schuldete es mir, dass es ihr gut ging und dass, wenn es einmal nicht der Fall sein sollte, ich nichts davon mitbekam. Genau so wollte ich eine Moni, die Witze riss, Haferkekse verteilte und ab und zu etwas von meinen Ausführungen verstand. Für den Umgang mit einer weinenden Moni hatte ich kein Protokoll. »Bitte hör auf«, sagte ich, »so etwas geht nicht.« Sie putzte sich die Nase. »Tut mir leid, aber ich habe eine Nachricht für dich. Ich bin auch nur ein Mensch.« Ich seufzte. »Das habe ich befürchtet.« Ich war jederzeit bereit gewesen, Moni einen Rettungsring zuzuwerfen, wenn sie im mathematischen Ozean zu ertrinken drohte. Dass es Moni in anderen Lebensbereichen schlecht ging, war nicht vorgesehen. Ich hasste es, mich inkompetent zu fühlen. »Hat er dir Gewalt angetan? Hast du ihm Geld geliehen? Ist er in Wirklichkeit schlimmer als Hitler? Hat er dir was gestohlen? Ist er der Vater deiner Tochter?« Ich hielt mir die Hand vor den Mund, bevor noch mehr Worte herausdrängten. »Von wem redest du?« Monis tränennasse Augen waren so nah, dass ich das Gefühl hatte, sie würde meine Gedanken lesen. »Was in aller Welt hattest du überhaupt auf deinem komischen Blatt stehen? Ich hätte genauer draufschauen sollen.« »Er steht nicht drauf«, sagte ich, »weil ich ein Idiot bin. Ihr habt doch sogar das gleiche Alter. Ihr kennt euch von früher. Ihr trinkt zusammen Kaffee. Daniel Johansen gehört in deinen Stammbaum, aber ich weiß nicht genau, an welcher Stelle.« »Ich kann echt nicht mehr«, sagte Moni. »Du machst mich wahnsinnig.« In der vorlesungsfreien Zeit wollte ich nicht nach Hause fahren, egal wie sehr meine Mutter mich darum bat. Ich hatte zwar bereits den kompletten Stoff wiederholt, alle Klausuren geschrieben und das Vorlesungsverzeichnis des kommenden Sommersemesters studiert, aber ich suchte weitere Aktivitäten, die mich an meinem Studienort hielten. Der Campus war wie ausgestorben. Ich lief über die leeren Flure, wo hinter halboffenen Türen Doktoranden und Postdocs auf Bildschirme starrten oder auf dem Handy spielten. Niemand wartete vor dem großen Hörsaal. Ich öffnete die Tür, ging hinein und setzte mich in die zweite Reihe. Die Tafeln waren blank gewischt, nur in der oberen Ecke hatte jemand, vermutlich von den Lehrämtlern, mit einer kindlichen Schrift das Datum von vor 2 Wochen hingeschrieben und eine Blume dazu gemalt. Ich ging wieder hinaus und schaute in einen benachbarten Seminarraum. Auch er war leer. Die Tafel war mit winziger, kaum lesbarer Schrift beschrieben. Ich setzte mich in die erste Reihe. Die Buchstaben standen dicht beieinander wie mickrige Halme mit abgeknickten Köpfen. Die Zacken und Kringel entpuppten sich auf den zweiten Blick als eckige Klammern, Indizes, mathematische Symbole. Einige Stellen auf der Tafel begannen sich zu klären. Hier war die Beschreibung einer Menge M, der alle reellen Zahlen angehören sollten, die an der Stelle 10 hoch 10 Milliarden eine 1 stehen hatten. Mein Herz klopfte schneller. M, wie Moni. Auf den ersten Blick trivial, auf den zweiten kaum fassbar. Die Menge M bestand aus unendlich vielen Elementen. Sie hätte zugleich eine Teilmenge von unendlich vielen anderen Mengen sein können. Umgekehrt beinhaltete sie unendlich viele Teilmengen. Und doch standen hier nur ein Buchstabe, 2 geschweifte Klammern und eine Beschreibung, die nicht einmal eine Zeile beanspruchte. Mr. Brown hatte sich, lautlos wie immer, neben mich gesetzt. Ich hielt die Luft an. Ich hatte ihn so lange nicht gesehen, vermutlich war er beschäftigt gewesen. Wir studierten gemeinsam die Tafel. Er schmunzelte. »Wo ist hier der Witz?«, fragte ich. »Warte noch 1-2 Jahre«, sagte Mr. Brown. Das Atmen tat mir weh. Ich wollte an Justin denken, was schön war, aber der Gedanke sprang sofort weiter. Ich holte mein Handy hervor und klickte eines der Videos an, die Quentin mir gezeigt hatte. Ein Mädchen bekam einen Welpen geschenkt und weinte vor Glück. Meine Augen wurden sofort nass. Die Tränen tropften auf den Kragen und meine Atemwege entknoteten sich. Mr. Brown guckte das Video mit mir zusammen und auch die nächsten 2. »Wo waren Sie so lange?«, fragte ich. »Ich war immer da«, sagte Mr. Brown. »Wo warst du?« »Hier«, sagte ich. »Ich dachte schon, Sie mögen diese Uni nicht. Du hast recht, sagte Mr. Brown. Ich mag diese Uni tatsächlich nicht. Kennen Sie Moni Kuschinski? Natürlich. Glauben Sie, dass sie wiederkommt? Fragte ich. Entweder sie kommt oder sie kommt nicht, antwortete Mr. Brown. Ich wusste nicht, ob ich ihm glauben konnte. Ich war mir nicht sicher, ob er sich mit irrationalen Menschen genauso gut auskannte wie mit irrationalen Zahlen. Meine Mutter gab mir zum Beispiel auf dieselbe Frage keine derart klare Antwort. Sie erzählte stattdessen ausweichend, dass jede Person ihr Motiv habe, dass man manchmal einen Teil des Weges gemeinsam gehe und dann wieder getrennt und dass man niemanden zwingen könne, der oder die nichts mehr mit einem zu tun haben wolle. Zweimal war ich bei Herbst in der Sprechstunde gewesen, die er dankenswerterweise auch in der vorlesungsfreien Zeit anbot. Ich diskutierte über Punktabzüge in der Klausur, machte ihn auf Tippfehler in seinem Skript aufmerksam, die ich beim 5. Lesen entdeckt hatte, und bat ihn, Moni an die Universität zurückzuholen. Herbst beharrte auf seiner Benotung, bedankte sich für die Korrekturen im Skript und guckte aus dem Fenster, wenn ich Monis Namen erwähnte. »Ich glaube, Sie überschätzen meine Kompetenzen«, sagte er. »Glauben Sie, dass Moni zurückkommt?« »Tja«, antwortete er, die Magnolie im Hof studierend, die nach dem Verlust ihrer frühen Blüten einfach nur ein unspektakulärer Baum war. »Warum tun Sie dann nichts?« »Weil das Leben manchmal kompliziert ist«, sagte er. »So kompliziert wie der Beweis der Riemannschen Vermutung?« Er lächelte. »Vielleicht nicht ganz.« »Was soll ich tun? Sie will keinen Spargutschein und keine Blumen und keine Entschuldigung von mir. Sie antwortet nicht mehr auf meine Nachrichten. Jemand hat ihr endlich gezeigt, wie man die Lesebestätigung abschaltet. Reden wir immer noch von Frau Kuschinski?« »Von wem denn sonst?«, sagte ich. »Haben Sie gar keine Freunde in Ihrem Alter?«, fragte Herbst. »Warum lenken Sie immer ab?«, fragte ich. »Wir könnten doch die Geheimwaffe aktivieren. Wo ist Daniel Johansen?« »In Kalifornien.« »Meinen Sie, er kommt zurück, wenn ich ihn darum bitte? Vielleicht könnte ich sogar meinen Onkel beauftragen, ihn persönlich anzurufen.« Herbst stand seufzend auf. »Ich habe jetzt ein Blog-Seminar. Ich hielt es für einen möglichen Irrtum. Viele Menschen hatten in Gesprächen mit mir plötzlich Dringendes zu tun, und fast immer stellte sich bei genauerem Hinschauen heraus, dass sie einfach nur ihren Terminkalender falsch gelesen hatten. Ich folgte Herbst durch den Fachbereich, wechselte von einem Gebäude ins nächste, setzte mich in einen halbvollen Seminarraum, kam 6 Stunden später wieder heraus. Mir war schwindelig, in meinem Kopf drehten sich hochdimensionale Polytope. Herbst winkte mich wieder in sein Büro und gab mir eine Tasse Tee und ein Käsebrot. Ich hatte den Verdacht, dass er damit seinen eigenen Lunch verschenkte. Die Käsescheibe war schon ziemlich trocken an den Rändern. Ich nahm sie herunter und gab sie Herbst zurück. »Ach so, Sie sind ja Veganer«, er warf sie in den Papierkorb. »Bei Moni habe ich manchmal Käse gegessen«, sagte ich. »Der sah allerdings besser aus als Ihrer.« Wir seufzten synchron. »Wissen Sie, worüber ich mich gerade ärgere?«, fragte Herbst. Obwohl ich nicht gern herumriet, tat ich ihm den Gefallen. »Darüber, dass nicht Sie den großen Satz von Fermat bewiesen haben?« Herbst lächelte. »Ganz knapp daneben. Ich hole etwas weiter aus. Vor 2 Jahren hatte ich eine ungute Zeit in meinem Leben. Ich versuchte, bei Verstand zu bleiben, indem ich die ganze Zeit an Mathematik dachte. Ich schaute nicht nach links und nicht nach rechts. Ich nahm kein einziges menschliches Gesicht wahr. Man kennt's«, sagte ich, stolz auf meine Smalltalk-Skills. »Manchmal musste ich Lebensmittel einkaufen.« Wieder nickte ich verständnisvoll, weil ich auch diese Herausforderung kannte. Ich hasste das Einkaufen und spielte daher währenddessen die ganze Zeit ein kleines Spiel mit mir selbst. Ich setzte meine Einkäufe so zusammen, dass ich ein Wechselgeld von 3,14 Euro zurückbekam. Ich hatte mit mir selbst vereinbart, dass alles gut würde, wenn ich es nur durchhielte. Ich nickte abermals, erschrocken darüber, wie sehr ihm sein Mittagskäfir offenbar die Zunge gelöst hatte. »Ich ging immer in den schmuddeligen Discounter bei uns an der Ecke«, fuhr Herbst fort. Er klang dabei wie diese Oma, die vom Untergang der Titanic erzählte, was mich um meine Zeitressourcen bangen ließ. »Ich schaute niemals hin, wer da an der Kasse saß, bis ich eines Tages meinen Toast und die Buletten zu Hause auspackte und mir der Kassenzettel in die Hände fiel. Das Wechselgeld betrug 2,78 Euro. Ich hatte mich verrechnet. Und dennoch war ich sicher, dass die Kassiererin mir meine üblichen 3,14 Euro zurückgegeben hatte. Alles andere hätte mich auch massiv verstört. Ich holte das Wechselgeld aus der Hosentasche und tatsächlich 2 2-Euro-Münzen, eine 1-Euro-Münze, einmal 10 Cent, 2 Münzen zu jeweils 2 Cent. »Dumme Kassiererin«, sagte ich, »hat einen Fehlbetrag von 36 Cent in der Kasse.« Ich habe eine andere Schlussfolgerung gezogen. Herbst faltete die Hände und stützte das Kinn darauf. Sie hatte sich meinen kleinen Tick gemerkt und bekam Mitleid mit mir, einem Fremden, der sich kein einziges Mal die Mühe gegeben hatte, ihr ins Gesicht zu schauen. Sie wollte mich nicht aufregen, vielleicht erkannte sie auch meine Not. Sie nahm es offensichtlich in Kauf, 36 Cent aus eigener Tasche dazuzulegen. Tolle Geschichte. Ich war erleichtert darüber, dass sie schneller geendet hatte als befürchtet. Vielen Dank. Ich war so verblüfft, dass ich in den Laden zurückging, aber die Kassiererin hatte bereits Feierabend. Ich versuchte, mich an sie zu erinnern. Keine Chance. Ich kam am nächsten Tag wieder, aber Sie können es sich vielleicht denken. Es war eine alte Freundin von Ihnen? Kommen Sie, das ist doch offensichtlich. Sie war nicht da und am nächsten Tag auch nicht. Sie hatte gekündigt oder ihr war gekündigt worden. Niemand sagte es mir. Wegen der 36 Cent? Ich hoffe nicht. Jedenfalls hatte sie sich in Luft aufgelöst. Er trank sein Kefirglas leer und stellte es schwungvoll zurück auf die Fensterbank. Ende der Geschichte, sagte er. Gott sei Dank, murmelte ich. Herbst nahm mir die Teetasse ab und ging nach nebenan, um sie in der Fachbereichsküche in den Geschirrspüler zu stellen. Während ich darauf wartete, dass er zurückkehrte, wurde ich das Bild nicht los, wie eine Frauenhand die exakte Summe in Herbsts Handfläche gab. Die Bewegung war schnell und präzise. Sie wollte keine Aufmerksamkeit. Sie wollte bloß, dass der komische Kauz sich nicht aufregte, weil er einen Fehler gemacht hatte, weil er den herabgesetzten Preis von letzter Woche für eine Packung Waffeln einkalkuliert hatte und nicht den aktuellen, etwas höheren. Ihre Gestalt war wie hinter einer Glasscheibe, die mit Wasserdampf beschlagen war. Trotzdem waren die Umrisse vertraut. Das unbändige, hochgesteckte Haar, die schnellen Bewegungen, die heisere Stimme, die »Schönen Tag noch« sagte, obwohl Herbst noch nie darauf geantwortet hatte. Sie hatte ihn gesehen und er sie nicht. Es traf mich wie ein Blitz. Herbst war immer noch nicht zurück. Ich schaute aus dem Fenster und sah seinen silbrigen Schopf im Durchgang zwischen den Häusern verschwinden. Ich rannte los. Wenn er wollte, konnte er richtig schnell sein. Ich holte ihn an den Fliederbüschen ein. Es war Moni, oder? Die Kassiererin war Moni. Haben Sie vorhin nicht zugehört? Ich weiß es nicht. Aber Sie glauben es. Es wäre genau Monis Art. Herbst zuckte mit den Schultern. Sie ist nicht die Einzige. Doch, sie ist die Einzige. Warum haben Sie Moni nicht direkt danach gefragt? Warum denken Sie, dass ich nicht gefragt habe? Und sie hat nur gelacht? Wie es ihre Art ist, anstatt eindeutig und präzise zu antworten? Sie hat Nein gesagt. Herbst schob einen Zweig zur Seite und setzte seinen Weg fort. Sie tat, als wüsste sie von nichts. Aber Sie glauben nicht, dass sie die Wahrheit gesagt hat. Deswegen sind Sie so nett zu Moni, sagte ich. Sie unterstützen Sie, wo Sie nur können. Sie sind, wie ich, ein wohltätiger Mann. Ich verstehe, wie Sie darauf kommen. Herbst war mir bereits einige Schritte voraus. Leider liegen Sie komplett falsch. Der Grund ist ein anderer. Der dicke Zweig, den er im Vorbeigehen mit seiner Schulter beiseite geschoben hatte, federte zurück und schlug mir mit voller Wucht ins Gesicht. Ich schrie auf und wischte mir mit der Hand übers Gesicht. Dann schaute ich auf die Bluttropfen auf meinen Fingern. Als mein Atem sich wieder beruhigt hatte, war Herbst bereits verschwunden. Ich erinnerte mich daran, wie Mr. Brown mir einmal geholfen hatte, als ich mit einem Beweis nicht weiterkam. »Wenn es nicht vorangeht, musst du zurückgehen«, hatte er gesagt. »Vielleicht einen Schritt, vielleicht mehrere, vielleicht ganz an den Anfang. Guck dir noch einmal genau an, was an Voraussetzungen gegeben ist.« In Mathefragen irrte Mr. Brown nie. Weil ich in der vorlesungsfreien Zeit ungeahnte Kapazitäten hatte, fuhr ich zum Kolmogorow-Gymnasium. Die berühmte Schule überraschte mich positiv. Es war kein verschnörkelter Altbau mit einem verschwenderischen Raumkonzept, sondern ein funktionales Gebäude ohne Ablenkungspotenzial. Schlicht, kantig und grau. Das Sekretariat befand sich im Erdgeschoss. Ich klopfte an die angelehnte Tür. Die Sekretärin hatte einen zerrupften grauen Haarschnitt, hielt einen Telefonhörer zwischen Ohr und Schulter geklemmt und hackte gleichzeitig auf die Tastatur ein. »Guten Tag, Frau Finke«, sagte ich. »Mein Name ist Oskar, ich habe gemailt.« Sie nickte. »Warte mal, Babsi, ich melde mich gleich wieder. Muss hier erst jemanden verarzten«, sagte sie in den Hörer. »Ich bin nicht verletzt«, sagte ich. »Ich komme wegen der Recherche.« »War das für das Referat?«, fragte Frau Finke. »Fünfte Prüfungskomponente im Abitur?« Ich schüttelte den Kopf. Ich hatte den Grund meines Besuches verklausuliert und dennoch war vorab ausführlich in der Mail erläutert. Vermutlich hatte sie meine Nachricht nicht einmal zu Ende gelesen. »Ist die Haarfarbe neu? Wie war nochmal der Name? Hilf mir auf die Sprünge.« »Ich brauche, wie angekündigt, einen Zugriff auf Ihr Archiv«, sagte ich. »Ich bin nicht von hier, aber ich hätte es sein können.« »Ich merk's.« Sie stand seufzend auf und fischte einen Schlüssel aus einem leeren Marmeladenglas. »Dann komm mal mit.« Aufgerichtet war sie sehr groß, mindestens einen Kopf größer als Moni. Sie führte mich über einen Flur zur Treppe. Einmal kehrte ich um die gerahmten Porträts der berühmtesten Absolventen an der Wand genauer zu betrachten. Ich erkannte Daniel Johansen sofort. Hier war er noch in seinen 30ern und seinen bekanntesten Pressefotos ziemlich ähnlich. Die Bibliothek befand sich im obersten Stock. Im ersten Raum standen Monitore. Regale mit Lehrwerken erstreckten sich bis zur Decke. Wir gingen an ihnen vorbei, an den Bereich mit Fachliteratur und Enzyklopädien, schließlich in einen Raum, in dem Staubflusen in der Luft schwebten. In den Regalen standen beschriftete Kisten. »Wir kommen nicht dazu, uns um die Entsorgung zu kümmern«, sagte die Sekretärin. »Danke«, sagte ich voller Ehrfurcht. »Darf ich hier alles anfassen?« »Tob dich aus«, sagte die Sekretärin. »Ich stelle alles wieder zurück. Ich werde auch nichts fotografieren, nur abschreiben.« »Das wäre aber dumm«, sagte die Sekretärin. »Ich lasse übrigens die Tür zufallen. Du kannst sie von innen ohne Schlüssel öffnen.« »Ich sag Bescheid, wenn ich hier fertig bin.« »Nicht nötig.« Schon war sie weg. Als erstes schaltete ich alle Lichter an. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Als ich noch im Zeitungsarchiv über Daniel Johansen recherchiert hatte, kam alle 15 Minuten die Aufsicht, um zu überprüfen, ob ich mich an die Regeln hielt. Nichts außer den mir erlaubten Medien anfasste, keine Fotos machte und vor allem nicht auf den ausgebreiteten, vergilbten Originalausgaben mein Pausenbrot auspackte. Hier konnte ich tun und lassen, was ich wollte. Ich zog die Kartons einen nach dem anderen aus dem Regal. Sie waren voll mit Heften, deren Erscheinungsjahr mit etwas Glück den Angaben auf der Kiste entsprach. Die dünnen waren die Ausgaben der Schülerzeitung mit dem albernen Namen Pi mal Daumen, die deutlich dickeren die Abi-Zeitung. Ich wusste natürlich, wann Daniel Johansen Abitur gemacht hatte. Im Gegensatz zu mir war er zu diesem Zeitpunkt gerade volljährig geworden. Ich fand die gesuchte Abi-Zeitung sofort. Die Absolventen waren nach ihren Leistungskursen sortiert und mit Fotos und persönlichen Fragebögen abgebildet. Daniel Johansens Porträt war auf Seite 5 zu finden. Er hatte die langen Haare schon damals zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, eine Sonnenbrille in die Stirn geschoben und die Arme über der geöffneten Lederjacke verschränkt. Dabei blickte er knapp am Bildrahmen vorbei, wo es anscheinend Spannenderes zu sehen gab als den Fotografen. Im Fragebogen hatte er nur 2 Fragen beantwortet. »Wo siehst du dich in 10, 20, 30 Jahren?« »Das wüsstet ihr gern, was?« »Was muss dringend geändert werden?« »Dass es keinen Nobelpreis für Mathematik gibt.« Darunter war Platz für anonyme Kommentare der Mitschüler. Ich las vorsichtig den ersten. »Genie«, dann den zweiten. »Arrogant«, gefolgt von »Arrogantes Genie«, »Geniales XXX«, zensiert von der Redaktion. »Schönling«. »Deine Groupies werden weinen, insbesondere die im Lehrkörper.« »Wer näht deine Hemden? Gib mir seine Nummer.« »James Dean der Mathematik.« Jetzt brauchte ich nur noch Moni. Ich untersuchte jede Seite im Jahrbuch und fand sie nicht. Ich durchblätterte die Abi-Zeitung des nachfolgenden Jahrgangs. Fehlanzeige. Noch ein Jahr später? Nichts.
Pi mal Daumen ist übrigens als Buch erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Das Hörbuch, gelesen von Fabian Busch, im Audioverlag.
NDR Kultur. Nachrichten.
um 9 Uhr mit Astrid Fietz. VW und IG Metall kommen heute in Wolfsburg zu ihrer dritten Tarifrunde zusammen. Von Arbeitnehmerseite gibt es das Angebot, eine Tariferhöhung für 2025 und 2026 nicht auszuzahlen, um Werksschließungen zu verhindern. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Viktor Kupka.
Der Konzern könne so 1,5 Milliarden Euro an Arbeitskosten einsparen, hieß es. Voraussetzung für das Angebot von IG Metall und Betriebsrat wäre für die laufende Tarifrunde eine Übernahme des letzten Abschlusses für die Metall- und Elektroindustrie, der ein Plus um 5,1% in zwei Stufen vorsieht. Volkswagen lehnt bisher jede Erhöhung ab und fordert 10% Lohnkürzungen. Das Angebot von Arbeitnehmerseite soll heute gemeinsam geprüft werden. Werksschließungen seien aber noch nicht vom Tisch.
Das Bundesverfassungsgericht soll besser vor dem Einfluss von Extremisten geschützt werden. Darauf haben sich Ampelparteien und die Union bereits geeinigt. Sie sind trotz Ampel aus optimistisch, die dafür nötige Grundgesetzänderung noch in dieser